herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Fabcasts. Ich freue mich sehr, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. Und vorab möchte ich einen ganz kurzen Disclaimer vorschieben, denn die Folge, die ihr heute hören werdet, ist tatsächlich schon ein paar Wochen her. Also wir haben das Ganze vorproduziert. Also nicht wundern, falls es dann den einen oder anderen Verweis gibt. Ansonsten freue ich mich sehr auf die heutige Folge, denn es dreht sich rund um Transformation. Und da haben wir heute eigentlich Profis zu Gast, die uns da einige Insights geben können, die uns ein paar Tipps und Tricks an die Hand geben und uns auch einfach mal erzählen können, worauf kommt es denn eigentlich an? Ist ja auch klassisch, wir haben immer unsere Mitglieder zu Gast. Sie transformieren Veränderungsdruck in Zukunftschancen. Das Out-of-the-Box-Denken ist bei ihnen in den Köpfen fest verankert und zusätzlich sind sie total umtriebig im Saarland, vor allen Dingen im Kontext Empowerment. Der ein oder andere kann sich's vielleicht jetzt wirklich schon denken. Herzlich willkommen Dorothee Wiebe und Paul Weber von Groovitz. Dann heiße ich euch herzlich willkommen in unserem Fabcast, dem Podcast des Eastside Fab, und ich freue mich sehr, dass ich heute bei euch hier auf eurem Hausboot sein darf. Wo sind wir denn hier genau eigentlich? Was ist das denn genau?
Ja, wir sind hier im Saarbrücker Osthafen. Herzlich willkommen auch dir.
Vielen Dank.
Freuen uns, dass wir das heute hier machen. Wir sitzen tatsächlich auf der Saar, also auf dem Hausboot, wie du schon gerade gesagt hast. Das Hausboot heißt Courage und ist ein sogenanntes Floating Workspace, also ein schwimmender Arbeitsraum.
Genau, und heute ist schlechtes Wetter. Und ich war heute Morgen auch schon früh hier und habe den Kamin angemacht.
Sehr
und
gut.
Ich habe hier den besten Platz. Ich schaue aufs Kamin vorher.
Genau,
und aufs Wasser.
Ich hab das prasselnde Feuerchen da im Rücken und wir können die Enten gucken.
Das ist
und
sehr schön. Nicht, dass wir hier irgendwann in Stille sitzen und gar nichts mehr sagen.
Genau, weil es
so entspannt ist, sind.
Gell?
Genau. Ja, aber es ist auf jeden Fall eine Premiere für unseren Podcast, mal so eine coole Location zu haben, um das aufzunehmen. Ich denke, das wird eine super coole Folge. Aber bevor wir da jetzt reinstarten, wäre es, glaube ich, ganz wichtig für unsere ZuhörerInnen, dass sie einmal wissen, wem hören Sie denn eigentlich gerade zu? Und deshalb würde ich euch bitten, euch einmal vorzustellen.
Ja, machen wir doch gerne. Genau.
Wir sind also Groovitz.
Groovitz, genau.
Genau. Und Groovitz steht für Grooving Innovation for Business. Und ja, wir sind ein multiperspektivisches Team von Begleitern für Organisationen.
Und im Kern ist es der Paul und ich, die Dorothee. Und wir sind in vielen Punkten sehr unterschiedlich. Und Paul hat schon gerade gesagt, multiperspektivisch, weil ich glaube, das ist auch einer der, man könnte fast sagen, unserer Werkzeuge oder Assets in der Arbeit, dass wir so sowas so unterschiedlich sind und eben auch Unterschiedliches mitbringen.
Ja, wie unschwer zu hören ist, Mann und Frau. Das ist schon mal sehr eindeutig, aber ich meine, in unserer Biografie gibt es auch ein paar wesentliche Unterschiede. Also ich komme zum Beispiel aus einer Arbeiterfamilie. Meine Eltern kamen auch schon aus Arbeiter-Bergmannsfamilien. Ich habe eine Ausbildung im Handwerk gemacht. Ich habe ein klassisches Ingenieurstudium, Energietechnik absolviert. Ich habe 30 Jahre lang in Unternehmen gearbeitet, bevor ich mich selbstständig gemacht habe. Und ich war ganz, ganz lange auch als Führungskraft unterwegs. Ja, das ist so meine Geschichte bis zu einem gewissen Punkt, an dem wir irgendwann auch mal zusammengekommen sind. Deine ist anders.
Ja, also ich bin ursprünglich eigentlich so ein Großstadtkind. Also ich bin in Frankfurt mit einer alleinerziehenden Mutter aufgewachsen, komme aber aus so einem linksintellektuellen Haushalt. Also auch mein Vater war hier politisch sehr aktiv. Der war lange Jahre im Stadtrat in Saarbrücken. Wir hatten immer Bücherschränke, die waren also so meterweise. Bildung war quasi höchstes Gut und dann eben auch politische Bildung und sich auseinandersetzen mit gesellschaftlichen Themen. Dann war ich in England in meiner Schulzeit auf dem College, was mir auch nochmal eine ganz andere Perspektive auch gegeben hat auf die Dinge. Also auch ein bisschen mal zu sehen, dass anders auch normal sein kann, als nur so, wie man es selber im Prinzip gewöhnt ist. Am Ende habe ich so eine Art verhaltenswissenschaftliches Studium gemacht, also sehr viel Sozialpsychologie auch gemacht, auch Sprechwissenschaften, weil mich Kommunikation und wie Menschen miteinander interagieren und wie Entscheidungsprozesse zum Beispiel ablaufen und Teamprozesse, das hat mich immer wahnsinnig fasziniert. Das heißt, mein Studium kommt aus den Menschenwissenschaften und Pauls ja eben als Ingenieur viel Technik und mathematische und wissenschaftliche Zusammenhänge. Ich glaube, da sind schon mal sehr unterschiedliche Herangehensweisen, auch wie wir mit Kunden arbeiten, wo wir auch ansetzen oder auch wo wir mit unseren Kunden andocken können. Ne?
Genau, da sind wir sehr unterschiedlich und ja, ich habe unheimlich gern gerechnet, Mathematik und Physik hat mich sehr interessiert.
Ich auch nicht.
Aber so über meinen Werdegang als Führungskraft habe ich irgendwann so auch festgestellt, wie wichtig die Menschen in Organisationen sind und habe auch festgestellt, dass wir alle auch ganz andere Themen haben als die so auf der Arbeit im Vordergrund stehen. Und ich habe dann vor gut 15 Jahren auch eine Ausbildung als systemischer Coach gemacht, über ein ganzes Jahr lang, und habe angefangen, mich für das Thema Führungskunst auch viel, viel stärker zu interessieren und Mitarbeitergespräche ganz anders zu führen. Ja. Und das war, ja, ich sag mal, ein wesentlicher Meilenstein, wo ich irgendwie auch so meine Perspektive deutlich verbreitert habe. Und über diesen Weg sind wir uns auch irgendwann begegnet.
Genau. Ja, also ich bringe keine Erfahrungen aus Konzernen und so weiter mit, sondern ich habe mich eigentlich noch im Studium selbstständig gemacht und in auch Kommunikationsagenturen gearbeitet, selber dann eine gegründet. Also ich habe verschiedene Firmen, heute würde man sagen Startups, in den letzten 30 Jahren, ja, doch 30 Jahren gegründet, auch Coworking Space, dann hier den ersten im Saarland, und aus diesem auch kreativen Umfeld hat sich das bei mir in Richtung auch der agilen, kreativen Werkzeuge entwickelt, weil, ich sag mal, da kommt so die Denke auch her, dass ich vom Nutzer aus Antworten finde, dass ich Kreativmethoden benutze, um auf ganz neue Ideen zu kommen. Ne? Und das ist das, wo Paul gerade sagte, da sind wir uns begegnet, bei den agilen Methoden. Ne?
Genau, ich habe 10 Jahre lang neue Geschäftsmodelle entwickelt und Produktentwicklung gemacht, auch im Konzern. Und zwischen 2010 und 2020 gab es ja diesen Hype, plötzlich war das Wort agil in aller Munde. Die einen sind erschrocken, die anderen sind vor Verzückung aufgesprungen und andere haben nie gewusst, worum es eigentlich geht. Und wir haben uns halt sehr intensiv jeweils mit diesen Themen befasst und auch angefangen zusammen zu arbeiten in bestimmten Projekten, und das war halt das, wo es uns dann irgendwann auch sehr verbunden hat und dann eben auch dieses Bedürfnis, Menschen weiterzubringen mit neuem Arbeiten, mit neuem Mindset. Ja, das ist auch das, was uns am Ende stark macht.
Ja, und ich glaube, man kann sagen, inzwischen, natürlich arbeiten wir agil, also das heißt immer irgendwie nah an Veränderungsprozessen und an dem, was es jetzt braucht, auch für die Menschen. Das heißt aber nicht, dass wir alles auf agile, so diese klassischen agilen Projektmanagement-Methoden und so weiter umstellen müssen. Also agil, glaube ich, ist gereift zu einer Haltung eher, also der Fähigkeit, sich flexibel auch an Situationen anzupassen und dann die Methoden und Werkzeuge einzusetzen, die es braucht. Ne? Ja, also wir arbeiten mit den Menschen, mit den Methoden, die da sind, und schauen dann, was braucht es, um vor allem vom Mindset her beweglicher zu werden und reifer für Veränderungen.
So wichtig eigentlich, ne? Weil meistens kriegt man einfach irgendwas aufs Auge gedrückt. Mach mal jetzt, und am Ende funktioniert es dann aber doch nicht, sobald der Coach dann raus ist irgendwie. Ne?
Ja, ganz genau.
Gut, dann wissen wir ja jetzt so ein bisschen, wer ihr seid, wo ihr herkommt. Wir haben einen kleinen Einblick bekommen. Wir wollen aber noch ein bisschen mehr über Groovis wissen. Habt ihr denn einen speziellen Slogan?
Ja.
Also was uns umtreibt, ist Turning Obstacles into Groove. Und Groove steht in der Musik ja für einen mitreißenden Rhythmus. Mhm. Das ist ambitioniert, da springe ich auf, da will ich dabei sein, da bin ich mit dabei. Und ich bin auch Musiker. Aha. Und dieses Thema Groove hat uns immer auch gemeinsam irgendwie beschäftigt. Und bin jetzt kein Tänzer, aber wenn die Musik passt, dann hopse ich auch mal gerne rum. Ne, das gibt uns schon. Mhm. Ja, turning obstacles into groove, also wirklich Hindernisse als Chancen wahrnehmen. Mhm. Oder Veränderungsdruck transformieren.
In Zukunftschancen, ne? Zu transformieren. Ja, dass, wenn irgendwo ein cooler Beat läuft, du siehst halt gleich, da wippen alle mit. Also und darum geht es. Ne? Also so die Menschen zum Mitwippen zu bringen und selber sich in Bewegung versetzen, da musst du niemanden ziehen und drücken, sondern es springt quasi über. Das ist die Idee dahinter, ja. Mhm.
Deshalb spielt Spaß und Freude in Projekten auch immer eine große Rolle.
Mhm. Ja, total wichtig, ja.
Ja. Das glaube ich auch. Wie groß seid ihr denn gemessen an den Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen?
Also wir sind zu zweit. Ne? Und wir arbeiten auch als Trainer, Moderatoren zu zweit. Mhm. Und wir haben im Hintergrund immer noch eine Assistenz. Mhm. Und ansonsten ein sehr großes Netzwerk.
Ja, also wir arbeiten auch gern mit KollegInnen, die andere Kompetenzen im Kern mitbringen. Also wir setzen gerne Teams auch zusammen, so wie es für die Projekte und die Kunden, die wir haben, wie es die dann braucht. Aber wenn wir Workshops machen, machen wir die inzwischen eigentlich immer im Tandem. Mhm. Es gibt noch jemand, der uns den Rücken frei hält. Aber wir sind eine kleine, agile Eingreiftruppe.
Genau. Manchmal sagen wir, uns gibt's nur im Doppelpack. Ja. Das ist auch gut so, weil diese anfangs erwähnte Multiperspektive so wichtig ist.
Ja.
Und
ja.
Das ergänzen wir auch sehr gut in unseren Projekten.
Mhm. Und eine tierische Unterstützung habt ihr auch manchmal dabei.
Oh, ganz wichtig. Vielen Dank. Ja, wir haben den absolut prämierten Feel-Good-Manager-Workshop erprobt. Auf vier Beinen bringt er die Leute eigentlich immer sehr gut dazu, aus der Nervosität rauszukommen, sich wohlzufühlen. Genau, also wir haben, danke für den Hinweis.
Oh, den kann man gar nicht
mehr. Und der Hund heißt Berlioz und der liegt auch hier so direkt neben uns.
Genau, ganz gechillt.
Ganz auf dem EZ-Fab, ja, süß. Gut, habt ihr ein Gründungsjahr, also habt ihr ein spezielles Datum festgelegt oder ein Jahr festgelegt oder kam das so schleichend?
2019 war das. Mhm. Haben wir die Marke gegründet. Zusammenarbeiten tun wir jetzt seit gut 10 Jahren.
Schon. Ah ja, okay. Gut, sehr schön. Dann kommen wir eigentlich zum letzten Punkt unseres Faktenchecks. Und ich glaube, der wird heute ein bisschen ausführlicher, bevor wir dann in den Hauptteil quasi übergehen. Was sind denn eure Angebote und Themen? Könnt ihr das einmal beschreiben?
Ja, wir haben es im Slogan, glaube ich, schon ganz gut erwähnt. Also Veränderungsdruck in Zukunftschancen zu transformieren. Dabei unterstützen und begleiten wir Organisationen und Unternehmen. Das sind KMUs, kleine Unternehmen, aber auch große Konzerne.
Soziale Organisationen. Mhm, also wir arbeiten gerne auch mit Unternehmungen, in Anführungsstrichen, die sich für eine bessere Welt engagieren.
Ja, ja.
Und es geht immer ums Thema Veränderung. Mhm. Und Veränderung kann unterschiedlich ausgeprägt sein. Mhm. Die hat verschiedene Stufen.
Mhm, ja.
Und wir können in allen Stufen eigentlich begleiten.
Mhm. Und also diese Stufen, wie wir sie definieren oder benennen, die fangen quasi an beim Change, den wir so kennen. Und ich glaube, wo inzwischen jeder weiß, dass das eigentlich ein Zustand ist, der fast immer ist.
Ja.
Genau, da mache ich mal irgendwas anders und greife ja meistens auch irgendwie in Prozesse ein. Mhm. Aber Menschen sind eben auch betroffen davon.
Ja, bei Change geht es darum, Dinge, die da sind, etwas besser zu machen. Mhm. Ne? Prozesse oder Abläufe.
Ja.
Und dann die nächste Stufe von Veränderung wäre die Transformation. Mhm. Und da
Dinge mal ganz anders machen.
Ja, genau. Da ist der Druck deutlich höher. Also da langt es nicht aus, etwas nur ein bisschen anders zu machen. Und die letzte Stufe, wie wir sie also auch aus der Wirtschaftswelt, würden wir trotzdem einen Begriff, der aber aus der Biologie eigentlich kommt, ist der Begriff der Mutation.
Das klingt sehr schlimm.
Ja, dabei
im
ist
ersten
es,
Moment.
Ja, ja, es ist vielleicht, weil irgendwie so in dem, ne, die Mutanten kommen, ja, ja, genau, und so. Genau. Aber eigentlich ist es ja nur eine nachhaltige und wirklich radikale Anpassung an veränderte Lebensbedingungen. Und die Veränderung, die ist dann eben nicht in manchen Teilen, sondern die ist grundsätzlich und die verändert auch das Erbgut. Also das heißt, dass, da geht es auch kein Zurück mehr. Die ist radikal anders und ab da ist es ein anderes Unternehmen. Mhm. Genau, also wir haben diese drei Stufen, nennen wir sie mal Stufen der Veränderung. Und für manche Organisationen geht es nur darum, das, was sie tun, einfach effizienter zu machen, besser zu machen, Menschen besser, den Mitarbeitenden eine bessere oder passendere Umgebung zu geben, um auch, was weiß ich, im Recruiting es leichter zu haben. Also bestimmte Schmerzen des Unternehmens zu lindern, indem man Dinge verändert. Das wäre Change. Da braucht es auch Begleitung drin. Also auch das ist gar nicht leicht, ja? Wenn man es gut machen will und wenn man es
auf jeden Fall
effektiv machen will und effizient. Transformation wird schon deutlich schwieriger. Da müssen vor allem die Menschen sich sehr viel mehr bewegen, weil etwas grundsätzlich anders gemacht werden muss. Mhm. Und die Mutation ist wirklich ein radikaler Prozessensprung.
Und so wie du sagst, das hört sich schlimm an, das Wort. So schlimm fühlt sich das bestimmt auch für die Menschen an im Unternehmen. Wenn ich mich wirklich so grundlegend verändern muss. Gleichwohl in der Biologie gibt es viele Mutationen, die haben nichts Krankhaftes, sondern das sind wirklich Anpassungen. Es gibt Bäume, die haben ihre Farbe verändert des Blattwerks aus ganz bestimmten Bedingungen, Lichtbedingungen zum Beispiel. Es gibt aber auch gute Beispiele für Unternehmen, die solche Prozesse durchlaufen haben. Im Übrigen ist der Begriff Mutation im Schweizer Handelsrecht, habe ich ja die Tage gegoogelt, ein etablierter Begriff.
Ach, krass.
Also Mutation muss man im Handelsregister eintragen lassen, zum Beispiel, wenn ich mein Geschäftsmodell anpasse, ändere, wobei ich da kein Experte dafür bin. Aber ein sehr, sehr gutes Beispiel ist der Wandel der ehemaligen Preußen AG, Montan und Stahl, irgendwann auch mal Chemieindustrie, in den heute größten Reisetouristikbetreiber in Europa. Das ist nämlich die TUI. Die haben ihr Geld irgendwie mal anders investiert. Das hat angefangen über Beteiligungen an Schiffswerften, ich glaube auch im Flugzeugbau. Und irgendwann ist das Thema Dienstleistung da reingeschwappt. Prominentere Beispiele gibt's auch. Also Amazon ist bekannt. Die haben als Buchhändler angefangen. Ja. Heute ist es eine Plattform für weltweiten Handel von Produkten aller Art. Also es gibt fast nichts, was ich auf Amazon nicht gibt, kaufen kann. Und
Nokia?
Nokia hat irgendwann mal als Holzhändler angefangen.
Oh, das wusste ich noch nicht.
Ja, ich glaube 1930 oder 1940 und Samsung kennen wir auch alle. Viele Leute haben Samsung Smartphones oder Fernseher oder sonst was. Die haben 1938 als Lebensmittelhändler angefangen und haben auch ihre DNA verändert und sind heute einer der größten Elektronikkonzerne der Welt. Also das ist sind wirklich grundlegende Veränderungen auch des Geschäftszweckes. Aber es gibt auch gute Beispiele fürs Thema Transformation.
Ja, zum Beispiel das Fotolabor in Oldenburg, das damals von einem Karl, weiß nicht mehr genau den Nachname.
Wöltier, glaube ich.
Wir reden von CEWE, dem Online-Plattform für digitale
Fotobücher.
Genau. Also so kreative Umsetzungen für alles, wo man auch nur Fotos irgendwie reinstecken kann, Tassen, whatever, ne? Fotobücher etc. Angefangen haben die als Fotolabor, als ganz normales, kleines, ne? Und haben sich dann immer weiterentwickelt. Aber ich glaube auch die Post, das könnte man so sagen, die Post hin zu DHL, die ja vor allem, also immer noch irgendwie Pakete transportieren, aber die ja vor allem auch eine Datendrehscheibe sind für also für alle Daten rund um das Thema Transport, also Verschicken von Paketen, Liefern von irgendwas. Ne? Ja. Also das bei der Transformation ist vielleicht jetzt könnte man den Unterschied zur Mutation da sehen. Die Post und auch CeWe, die machen im Kerngeschäft immer noch etwas in ihrem angestammten Bereich. Die haben aber über Schritte der Veränderung auch eine Transformation erreicht, die sie heute ganz anders darstellen lassen. Also die arbeiten immer noch mit zum Beispiel Fotodaten, aber die haben kein Ladenlokal mehr in der Größe von, was weiß ich, 10 Mitarbeitenden, wo Menschen hinkommen und einen Film entwickeln lassen, sondern die haben das Geschäft komplett ganz anders aufgestellt und das wäre die Transformation. Ich mache etwas wirklich anders, also eine Geschäftsabwicklung mit den Kunden ins Internet verlegt, haben ein ganz anderes Produktportfolio rund um das Kerngeschäft aufgebaut und in die Menschen, die Mitarbeitenden im Unternehmen brauchen auch heute noch ganz andere Kompetenzen, als sie früher brauchten. Das könnte aber immer noch auch dieselben Menschen sein. Ne? Also das ist das an der Transformation, das ist etwas, was man, glaube ich, in seinem Berufsleben auch wirklich mitbekommen kann und viele von uns auch mitbekommen.
Gerade in der heutigen Zeit.
Ja, ja. Aber das ist bewältigbar. Natürlich in kleinen Schritten. Ne? Da lege ich nicht einen Hebel um.
Ja.
Wenn wir jetzt quasi schon mittendrin sind, da wo wir ansetzen, sind bei, ich sag mal, wie so eine Art drei Zahnräder, die immer ineinander greifen müssen. Egal, ob das jetzt bei einem Change-Prozess ist oder bei einer Transformation oder am Ende auch einer Mutation. Es sind immer Menschen, Prozesse und Ideen, sagen wir. Ideen sind aber auch Impulse von außen, also radikale technische Veränderungen oder
Innovation.
Entwicklung von innen. Genau, also es ist, und sagen wir mal, es kommt eine coole Innovation in ein Unternehmen rein, dann müssen trotzdem Menschen das aufnehmen, müssen das auch weiterentwickeln zu neuen Produkten, zu neuen Antworten, dann müssen Prozesse angepasst werden, es braucht wieder neue Ideen um bestimmte Sachen, also das muss immer ineinander greifen.
Ja. Die Unternehmung muss das wollen.
Ja.
Ja.
Die Mitarbeitenden müssen es können. Das heißt, es braucht neue Kompetenzen und ganz wichtig, es muss auch erlaubt sein, es zu tun.
Ja, es braucht die Offenheit.
Es braucht den Raum auch, um Dinge auszuprobieren. Und das ist ja heute wichtiger als jemals zuvor.
Ja.
Also Neues auch ausprobieren in kleinen Schritten. Da sind wir dann auch so in der agilen Welt, wo es nicht darum geht, mit großem Budget jetzt über 2 Jahre in der Entwicklungsabteilung etwas zu entwickeln, es nachher in die Welt zu bringen und festzustellen, da haben wir irgendwas übersehen. Ja, es fliegt nicht.
Ja, und Fehler dürfen auch passieren, ne?
Ja, unbedingt. Wir sind ja jetzt beide Innovationscoaches, das heißt, wir begleiten solche Prozesse auch.
Das ja auch, weil viele tun sich ja unfassbar schwer damit, Dinge loszulassen oder auch Neues anzunehmen.
Das hört sich auch immer so an, als ob so die schnell Dinge annehmen können und schnell was anders machen, als ob das irgendwie so die Guten sind und die irgendwie an was festhalten, das sind die Schlechten, die Bösen, die bremsen ja. Wir Menschen haben immer beides in uns, ne? Also die Neugier und auch das Bedürfnis nach Sicherheit. Und in Unterschied, also es ist natürlich unterschiedlich ausgeprägt und in Teams sind alle Rollen total wichtig. Also immer nur von einer Innovation zur nächsten und neuen Idee zur nächsten zu springen, also da so eher Start-up-Buden, DNA, sag ich mal, damit kannst du kein langfristig funktionierendes Geschäft aufbauen. Ja. Da braucht es Leute, die sagen, jetzt machen wir das erstmal fertig, die sagen, warum soll das jetzt anders gemacht werden? Also du brauchst die Abersager und die Einwändebringer, die brauchst du, das ist ganz wichtig. Und Aufgabe von solcher Begleitung ist es, diesen Menschen auch eine den angemessene Raumwahrnehmung auch zu geben, weil die viel Schaden auch verhindern. Also die sind wichtig und genauso Träger von Veränderungen, ne? Weil es ist ein Prozess. Mhm. Führungskräfte, die haben diesen Prozess häufig schon gemacht, ne? Die sind irgendwie durch all ihre Widerstände und Ressentiments und Zweifel sind die durchgegangen, dann haben sie die Entscheidung getroffen, jetzt machen, okay, wir verändern das jetzt, sie bringen es raus in das Team und erwarten dann, dass alle aufspringen und sagen, ja toll, haben wir darauf gewartet, genau, legen wir doch gleich los, ja. Und wundern sich, dass die bei genau denselben Fragen, Widerständen und Einwänden anfangen, die sie selber auch hatten. Das haben die aber schon vergessen, weil die durch diesen Prozess schon durch sind. Mhm. Das heißt, wirklich auch nochmal Bewusstsein dafür zu schaffen, dass es man kennt die Change-Kurve vielleicht, also nach so der Idee, wir machen jetzt was anders, geht es erstmal emotional und auch mit der Produktion erstmal bergab, ja, also der Produktivität, weil eben die Veränderung Aufwand ist. Also das verursacht Kosten und es ist durchaus angemessen, auch zu mahnen, müssen wir uns das schon wieder antun. Ja? Also von daher ist ein Prozess, der Leute begleitet, durch dieses Tal durchzugehen, um am Ende auch bei einem höheren Niveau der Zusammenarbeit rauszukommen, ist unheimlich hilfreich.
Mhm. Wobei begleiten an der Stelle auch befähigen heißt. Also auch befähigen, diesen neuen Wege zu gehen. Man sagt immer gern so, wir müssen die Leute mitnehmen, wir müssen die Leute abholen, wo sie stehen. Ich mag das gar nicht.
Ja.
Wir müssen ihnen eher zeigen, wo es hingeht
und
welche Chancen dort liegen. Ne? Mhm. Und das ist eigentlich nochmal so dieses Turning Obstacles into Groove.
Ja, ne?
Das ist, verstehen wir als unsere Aufgabe. Diese Hindernisse als Chancen wahrzunehmen und mit den Menschen dann auch in die Richtung zu gehen und zu gucken, was es braucht.
Ja.
Und ich sage gern, jeder hat im Unternehmen einen Kopf zwischen den Schultern. Und da ist so viel drin. Und das wertschätzend auch mit zu involvieren und nicht zu sagen, das ist die Richtung und so gehen wir dahin, sondern das wissen die Mitarbeitenden in der Regel am allerbesten.
Ja, das stimmt, das stimmt.
Und dieses Wissen zu aktivieren und gut in den Raum zu bringen, das ist wichtig.
Jetzt haben wir es ja eben schon ein paar Mal gesagt, wir leben ja aktuell in einer Zeit, manchmal kommt man mit der Veränderung gar nicht mehr mit oder steht da an einem Tag auf und denkt sich, oh, schon wieder alles anders. Welche Rolle spielt denn diese Veränderung oder vor allen Dingen dieser Veränderungsdruck, dass man den Druck hat, am Zahn der Zeit zu sein, in dem Transformationsprozess für euch? Also wie seht ihr das?
Also es ist einfach eine Realität, dass sich in unseren Lebenszeiten immer schneller Grundsätzliches verändert, wobei auch unsere Eltern und Großeltern schon große Veränderungen miterlebt haben. Aber auch der technische Wandel, der ist natürlich immer schneller, immer unsicherer. Die Dinge, es wird immer transparenter, dass eigentlich alles mit allem zusammenhängt auf der ganzen Welt. Ja? Und es wird immer komplexer. Also es heißt, die tatsächlichen Zusammenhänge und heute passiert dies hier und es hat Auswirkungen auf was anderes, das ist so vielfältig, dass es für uns nicht mehr begreifbar ist. Das heißt, wir erleben das vor allem als Unsicherheit, was bei vielen Menschen natürlich quasi diese Gegenbewegung auslöst, also das Bedürfnis nach mehr Sicherheit. Ich sag mal, es ist, glaube ich, für uns alle besonders wichtig, Strategien zu lernen, wie ich mich immer wieder mir persönlich das Gefühl der Sicherheit und so eine Art Erden und im Team wäre das eine gute Teamkultur, eine Möglichkeit, sich auszutauschen, auch als Mensch anwesend zu sein, auch mal Emotionen teilen zu dürfen. Mhm. Also ich glaube, heute ist die Arbeitswelt, trägt auch wesentlich dazu bei, dass ich das Gefühl habe, ich habe quasi Bodenkontakt. Ne? Ich bin nicht völlig hilflos irgendwie dem stürmischen, stetigen Wandel ausgeliefert, sondern wir haben irgendwie eine Substanz und eine Erdung. Das war, glaube ich, früher in der Arbeitswelt gar nicht nötig, weil da hat man sowieso sein Leben lang quasi die eine und dieselbe Tätigkeit gehabt. Heute muss ich da viel mehr Wert drauf legen, dass das auch vermittelt wird. Ne? Als Arbeitgeber muss ich ein Umfeld schaffen, wo ich auch auf Resilienz der Mitarbeitenden achte, Work-Life-Balance, wo ich solche Sachen mache, um daraus auch quasi die nötige Bodenhaftung zu haben, um im Kopf aber auch flexibel zu sein und eben möglichst schnell auf die Dinge zu reagieren. Und das ist halt, das ist ein Fakt, das kann man ja nicht ändern. Ne?
Und Menschen sind ja auch unterschiedlich, ne? Die einen springen auf Veränderungen sofort drauf und anderen macht es Angst.
Ja, ja.
So, und das ist, glaube ich, so das Thema Kulturveränderung auch. Da, wo Prozesse immer gleich waren, wo ich morgens um 8 Uhr zur Arbeit komme und mache 20 Jahre lang den gleichen Job, das gibt's halt nicht mehr. In keiner Branche, glaube ich. Und in manchen Branchen ist es besonders dynamisch. Und das bedeutet natürlich für die Menschen auch regelmäßige Veränderungen. Und für die einen ist es einfach, für die anderen ist es schwieriger. Und da aber auch eine Kultur zu haben, wo beides erlaubt ist und beides möglich ist. Und eben auch Ängste wahrgenommen werden und Menschen auch befähigt werden, da, ich sag mal, einen neuen Umgang damit zu finden. Das ist wichtig. Und das ist eigentlich auch etwas, was in unserer Arbeit Raum haben muss.
Ja, ja.
Wobei es, glaube ich, auch einen nochmal Herausarbeiten von der Veränderungs- und Anpassungsfähigkeit ist, die wir eigentlich alle haben. Also die, ich sag mal, jeden Morgen, wenn wir aufstehen, sind wir jemand anders. Ja, also mal mindestens einen Tag älter. auch das erleben wir natürlich nicht so, schon wieder da. das ist so ein, aber nach 5 Jahren guckst du dir Fotos und dann denkst du, oh krass,
das war ich
anders wieso habe ich... Das habe ich angezogen, komisch. Also dieses Veränderung und Anpassung passiert ja eigentlich ständig, ohne dass wir es merken. Also unser Körper tut es. Wir leben ständig in einem Jahreszeitenwechsel, jetzt hier bei uns besonders stark. Ne? Aprilmonat sowieso, ne? Regen, Sonnenschein etc. Also dieses, dass sich Dinge ständig verändern und sich alles anpasst, ist eigentlich die Natur der Sache und auch uns Menschen. Und ich glaube, da gilt es zu unterstützen, das auf eine gute und weise Art und Weise wahrzunehmen, dass wir das eigentlich können.
Gibt es konkret irgendwelche Ansätze, die ihr immer empfehlt, um ja so eine Kultur in Unternehmen zu schaffen, dass gerade diese Veränderung angenommen werden kann?
Also wir arbeiten in unseren Projekten, in denen es ja immer um Veränderung in unterschiedlicher Ausprägung geht, in der Regel immer in Lern- und Experimentierräumen. Das heißt, es geht darum, neue Wege zu gehen und auch auszuprobieren. Mir fällt noch so der Unterschied ein zwischen Review und Retrospektive. Also Review ist für uns eine, ich sag mal, ex post, also nachträgliche Analyse eines Prozesses, eines Projektes. Da geht es um Daten, da geht es um Fakten, haben wir Termine eingehalten, wie war die Qualität und so weiter.
Und es geht dabei immer ums Lernen. Ne? Also es geht, und das ist eben, glaube ich, ein wichtiger, also in einem Veränderungsprozess gilt es vor allem, das Lernen nochmal bewusst zu machen und nicht irgendwie husch, husch, schnell zum nächsten weiter. Dafür ist ja so eine Retro auch da. Ne?
Also Review geht es um das Projekt und um Daten und Fakten. Und bei der Retrospektive geht es für uns immer um Menschen. Das heißt, wir sperren uns mal ein für 2 Stunden, wir machen die Tür zu und Las Vegas, alles was hier im Raum ist, bleibt im Raum. Und jetzt reden wir mal darüber, wie wir eigentlich als Menschen zusammenarbeiten, als Team. Und da dürfen auch mal die Fetzen fliegen.
Ja. Ne?
Aber das ist wichtig. Ne? Und das ist, glaube ich, was Neues in der agilen Welt, dass eben auch sowas Raum hat. Und ich habe über meine Entwicklung, ich habe das eigentlich erstmal so richtig gespürt, als ich meine Ausbildung als systemischen Coach gemacht habe, was wir alle für einen großen Rucksack auf dem Buckel haben, der zubleibt auf der Arbeit. So, und dem auch mal Raum zu geben, wir sind ja keine Roboter, die morgens um 8 zur Arbeit kommen und mittags um 5 nochmal gehen.
Ja.
Wir sind Menschen und wir haben ganz viele Themen. Dem auch in der Unternehmenskultur Raum zu geben, ist ganz, ganz wichtig. Das verschreckt manchmal auch unsere Kunden, weil die das nicht kennen. Ja. Das fängt schon an beim Check-in. Wie geht's dir heute eigentlich? Wie bist du hier? Das kann
das
schon mal
sagen?
Für Irritationen sorgen.
Ja, wobei das klingt jetzt so, als würden wir überall hingehen und sagen, so, wir machen jetzt mal eine Retrospektive oder so. Das machen wir ja gar nicht. Ne? Also, und dass diese Werkzeuge so heißen, das ist ja eigentlich auch wurscht. Mhm. Wichtig ist, also wenn man im Stahlbaubereich ist, dann können die Begriffe auch ganz anders sein. Und dass man da auch Menschen, die wirklich richtige Schaffer sind, also auch manuell noch arbeiten, ne? Wir haben ja viel heute mit Menschen zu tun, die mit dem Kopf nur noch arbeiten, aber auch wo ein anderer Ton herrscht, wo eine andere Begriffe auch da sind. Im Kern ist dieses, man kommt zusammen und bespricht Themen in einem geschützten Raum auf eine irgendwie ordentliche Art und Weise im Umgang miteinander. Nicht nur im Lernen über die Sache, was können wir besser machen, sondern auch, wie geht's uns eigentlich im Umgang miteinander, begrüßen die total. Mhm. Und da will wir jetzt nicht hingehen und sagen, wir machen eine Retrospektive, sondern das kann man, ne, das kann man.
So für die Akten heißt es halt so. Ne?
Genau.
So ist es. Genau. Ja.
Aber es funktioniert.
Das funktioniert total gut. Ja. Und auch in einem Meeting da anzufangen zu sagen, jetzt gucken wir mal einfach, wie bist denn du heute hier? Weil wenn gestern Nacht, was weiß ich, das Kind Zahnweh hatte und die ganze Nacht durchgeheult hat oder so und jemand hat kaum geschlafen, dann bringt er das mit in den nächsten Tag. Und wenn das niemand weiß, dann sitzt da jemand, der irgendwie so aussieht, als wäre er zu Tode gelangweilt und würde jeden Moment einschlafen. Ja. Und dann ist es ist einfach hilfreich zu wissen, hey, wie geht's denn dem Gegenüber gerade? Ne? Weil sonst beziehen wir solches Verhalten immer auf uns selber und denken, der oder die hat überhaupt kein Interesse an dem, was ich gerade sage, dem macht es überhaupt, dann geht es am vorbei und so. Also, und dann entstehen Emotionen, statt am Anfang gleich zu sagen, was war denn eigentlich so, wie geht's denn mir heute?
Ja, ja. Aber habt ihr in eurer Erfahrung dann auch gemerkt, dass die Unternehmen das dann auch wirklich mitnehmen, also sowas auch etablieren und weiterhin auch machen und das dann hilft?
Oh ja.
Ja?
Ja, ja, also von Wertschätzungsklingeln, die auf Tischen inzwischen stehen. Ja, cool. Also ich glaube, wir hinterlassen schon Spuren, auch in Metaphern,
cool.
Und häufig sind es, auch wenn es kleine Schritte sind, ne, also eine Veränderung, wir können ja unsere Hirne und die Kultur, wie wir miteinander umgehen, die ist nicht von heute auf morgen auszutauschen, sondern das sind immer schrittweise Veränderungen hin zu einem neuen Normal. Ne? Und so mit kleinen Schritten Spuren zu hinterlassen, ist, meine ich, der richtige Weg. Und da dann aber immer wieder hinzukommen. Ne? Wir haben gerade gestern ein Meeting gehabt, da mit einem großen internationalen Team von Führungskräften. Da machen wir jetzt, ist das eigentlich nur einmal im Jahr. Ne? Und und die haben berichtet, wie cool sie gerade weiterarbeiten an dem, was im letzten Jahr entstanden ist. Die sind immer noch dabei, die Prozesse ganz neu aufzunehmen, zu analysieren, bringen das mit. Ne? Weil wir arbeiten auch gerne. Also wir sind natürlich keine Prozessspezialisten für bestimmte Produktionsabläufe und so weiter. Das können die Kunden selber viel besser. Aber wir können die Impulse geben, was und wie es anders sein könnte und vielleicht auch sollte.
Beziehungsweise rauszuarbeiten, warum es in den Getrieben nicht so richtig…
Wo es knirscht.
Wo es knirscht, wo es nicht so richtig geschmiert ist und… Das hat ja immer auch irgendwie was mit Menschen zu tun, nicht nur mit dem Prozess an sich. Mir fällt gerade ein, die Wertschätzungsklingel, das war eigentlich so ein kleiner Quietscheball für den Hund, der da total drauf reagiert hat. Ne? Mhm. Wenn der gequietscht hat, dann kam der Hund sofort.
Ja, klar.
Und wir haben dann diesen Quietscheball irgendwann mal modifiziert und haben ihn genutzt für gegenseitige Wertschätzung. Das heißt, wenn Dorothee was gut gemacht hat, dann habe ich mit dem Ball gequietscht und der Hund hat natürlich auch sofort dazu getanzt und umgekehrt. Das hat auch eine Kundin mal irgendwie aufgeschnappt und die haben da eine Klingel draus gemacht. Das, die gibt es jetzt, glaube ich, in dem Unternehmen.
Die gibt es, genau.
Witzig. Wir haben jetzt schon ab und zu das Schlagwort Führungskraft gehört. Welche Rolle haben denn die Führungskräfte für euch in dem ganzen Transformations-Veränderungsthema? Es gibt ja auch oft mal, ich meine, ihr habt selber auch gesagt, der Impuls muss auch irgendwo von den MitarbeiterInnen kommen, dass sie dann mitkommen und gerne mitmachen und sich frei entfalten können und so weiter. Aber es braucht bestimmt auch Rahmenbedingungen und Strukturen.
Absolut.
Ja, ja. Also das ist so ein Dreigespann aus dürfen, wollen und können. Mhm. Also wenn eine Veränderung stattfinden soll, dann muss ein anderes Verhalten auch erlaubt sein. Also muss ich es auch dürfen. Ne? Also wenn von oben ausgerufen wird, wir brauchen Innovationen und so weiter, dann muss ich einen Raum schaffen, in dem das auch gemacht werden darf. Mhm. Ja, einen Safe Space, wo, wie du schon gesagt hast, auch Fehler passieren dürfen, aber experimentieren, neue Lösungen finden, geht nicht ohne herausfinden, was nicht funktioniert. Ja? Ja, ja. Also das dürfen, und da sind natürlich die am Hebel sitzen, die wesentlichen Erlauber, ne? Die,
ja,
die sind total wichtig. Dann muss man Menschen motivieren, Dinge zu wollen.
Mhm.
Und das Können am Ende, das ist ein Befähigen, das ist lernbar. Ne? Das
lernen,
ist,
ja.
Ja, ja, das ist also am Ende.
Also vor 10 Jahren gab es so einen Hype, wo das Thema Innovation plötzlich so überall im Raum stand. Ne? Mhm. Es gab Innovation Manager und das Wort agil ist überall rumgeschwirrt. Ich erinnere mich, in dem Unternehmen, in dem ich gearbeitet habe, da wurden plötzlich, weiß ich nicht, 10 Leute auf eine Scrum-Schulung geschult, aber irgendwie so richtig, wofür wir das jetzt brauchen, das wusste man nicht, aber es war schon mal agil.
Ja.
Und Scrum, Design Thinking, so Hauptsache Spanien irgendwie, oder was, Italien, weiß ich nicht mehr genau. Na, egal, Hauptsache es ist agil.
Mhm.
So, und die ganz großen Konzerne, die haben ja alle Innovation Hubs damals ins Leben gerufen.
Ja.
Im besten Fall in Berlin irgendwo, so in der Startup-Szene, weil wir wollen ja da mit dazugehören. Am Ende sind die alle verhungert dort, ne? Weil, ich sag mal, das Unternehmen wollte das, die Leute konnten es auch machen, also sie wurden auch befähigt und so weiter. Aber am Ende durften sie mit dem, was da entstanden ist, nicht wirklich in die Welt.
Mhm.
Das hat dann doch nicht mehr in die DNA dieses Konzerns gepasst. Da waren rechts und links enge Leitplanken.
Mhm.
Und da bist du als agile Insel, in Anführungsstrichen, natürlich immer eingeschrammt.
Ja, ja.
Ja, und die gibt es auch heute nicht mehr. Also ich weiß, Daimler hatte sowas und andere große Konzerne auch. Die sind alle irgendwann aufgelöst worden.
Und also häufig sind aus diesen Ideen und kleinen Pflänzchen sind tatsächlich Dinge auch entstanden, die sind dann aber nicht ins Kerngeschäft gewandert, ne, sondern sind so als Nebengeschäft laufen die noch irgendwie nebenher und leben eine ganz andere Kultur und so weiter. Weil was du gerade angesprochen hast, also Führung ist ja einmal quasi die Entscheidung von in Anführungszeichen ganz oben, ja. Aber es gibt auch ein Management, das operativer ist, also wo es nicht um die strategische Entscheidung geht, sondern im täglichen Doing. Und in vielen großen Unternehmen ist es auch eine Herausforderung, dass Menschen quasi im operativen arbeiten, im Team, die wollen Sachen anders machen. Und von ganz oben ist auch gewollt, dass man jetzt innovativ und agil und so weiter wird.
Mhm.
Und da gibt es ich nenne es jetzt mal Zwischenschicht, also das gestandene Management, also Menschen, die vielleicht auch von ihrer Berufslaufbahn her an den Punkt gekommen sind, wo sie sagen, ach ja, jetzt super, ich habe die Position erreicht, da geht's mir echt gut,
ja,
reicht mir genau, und jetzt fokussiere ich mich mal auf andere, also die keine Lust mehr auf Veränderung haben.
Ja.
Und das ist also gibt es Studien zu, dass viele der wirklichen Veränderungen auch an so einer Mitte, die so puffert, so eine Pufferzone, die recht wenig beweglich ist.
Mhm.
Also auch das kann ein Thema sein.
Mhm.
Ne, kann. Also will ich auf keinen Fall. Also es gibt, ich kenne so viele Manager in dieser Ebene, die total offen und innovativ sind. Ne? Also es ist keine Zuschreibung von, die sind so. Aber im System gesehen ist das ein Faktor. Ja.
Okay.
Und häufig liegt es auch daran, dass es so kein gemeinsames Why gibt. Ne?
Mhm. Ja.
Es gibt keine gemeinsame Vision.
Mhm.
Ne? So, vielleicht hat das obere Management eine Idee,
ja,
die kommt aber auf der nächsten Ebene nicht wirklich an.
Mhm.
Ne? So, das spiegelt sich oft in Zielvereinbarungen dann auch wieder. Ne? Also die mittlere Schicht, die hat dann auch Zielvereinbarungen, die vielleicht in eine ganz andere Richtung gehen. Und in dem Moment, wo dann auch noch das Gehalt daran hängt, ne? Also variable Vergütung und so weiter, dann bin ich natürlich auf diese Ziele erstmal fokussiert.
Ja.
Ne, und nicht auf irgendwelche neuen Themen vielleicht.
Mhm.
Und deshalb ist, glaube ich, das Thema Vision und Mission da auch nochmal wichtig.
Mhm. Auf jeden Fall. Wir haben jetzt ganz viel über Menschen gesprochen. Ihr habt es ja vorhin auch gesagt, es gibt diese Zahnräder, die so ineinander greifen. Menschen, Ideen und Prozesse. Was würdet ihr sagen, was ist denn das Wichtigste? Kann man sich da überhaupt entscheiden? Kann man
die
das
Menschen.
So sagen?
Ja.
Die Menschen.
Ja. 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 Das fängt da an und am Ende schließt sich der Kreis da auch nochmal.
Ja, ja. Und wenn die Menschen anfangen, in Bewegung zu kommen, dann haben sie Ideen, dann nehmen sie Impulse auf und dann verändern die auch Prozesse. Mhm. Also ob das jetzt ein bewusstes Ziel ist oder nicht. Ne? Und dabei können wir natürlich unterstützen. Aber es passiert auch einfach. Ja. Also da, wo es losgeht, sind die Menschen. Und wo es aufhört, ja. Mhm.
Und das ist uns auch am wichtigsten.
Ja. Ja.
Da sehen wir auch unsere Aufgabe vor allem.
Ich sag mal, der Zweck von einem Unternehmen ist natürlich Wertschöpfung. Ja? Also es wäre gelogen zu sagen, Unternehmen sind dafür da, damit es den Mitarbeitenden total gut geht. Das ist viel, viel größer, das ganze Thema. Und am Ende muss Geld verdient werden. Ne? Mhm. Aber unsere ganze Wirtschaft und unser ganzes Leben, also es gibt die Wirtschaft ja nicht wie irgendwie Bäume, die von sich aus wachsen, sondern klar, weil wir Menschen da sind und weil wir Dinge produzieren wollen und weil wir es konsumieren wollen. Also ich sag mal, wir sind ja auch, also am Ende ist es der Mensch, der da eigentlich Sinn stiftet und auf den wir auch den Blick richten sollten.
Ja,
ne?
Ja, auf jeden Fall. Ja, schön. Also es war auf jeden Fall sehr viel Neues für mich dabei. Oder was heißt Neues? Aber vielleicht auch andere Perspektiven einfach, ne, die man so im Alltag nicht so beleuchtet. Aber ihr macht ja auch neben Grooves noch ganz, ganz viel mehr. Also viele kennen euch vielleicht auch aus anderen Bereichen oder haben euch an anderen Orten kennengelernt. Da würde ich gerne nochmal von euch erfahren, was macht ihr denn noch alles?
Ja, also langweilig wird uns nicht, ne?
Nee.
Ja, wir engagieren uns auch ehrenamtlich.
Ja, und eigentlich ganz unabhängig voneinander, also und doch auf ähnliche Art und Weise. Also mir liegt das Thema Female Empowerment sehr am Herzen. Also das ist irgendwie, glaube ich, auch Teil meiner DNA, vielleicht auch, weil ich aus UnternehmerInnenfamilien komme. Also schon meine Großmutter war natürlich mit ihrem Mann zusammen, aber die haben ein Geschäft gehabt, hat man damals gesagt, ne? Und die hat da ganz Bereich, und zwar die Haushaltswarenbereich, hat sie gemanagt und hat sie ziemlich gut gemacht. Also und am Ende die Zahlen auch im Griff gehabt. Meine Mutter betreibt eine Fahrradmanufaktur, also hat einen Handwerksbetrieb, der auch bundesweit, international auch die Räder ausliefert. Also damit bin ich aufgewachsen. Und also Frauen, die in ihrem Leben tun dürfen und können, was genauso wie Männer, das war für mich eigentlich selbstständig, bis ich eben in die Wirtschaftswelt gegangen bin und mein Leben lang eigentlich zu 90% mit Männern zu tun habe. Mhm. Und ich merke, da entwickelt sich aber so viel, es kommen so viele Frauen, auch junge Frauen, die wirklich ihr Potenzial auf die Straße bringen wollen. Und das ist das, was ich als Female Empowerment wahrnehme. Und da habe ich mit Fempower Me hier im Saarland ganz tolle Mitstreiterinnen, wo wir so im Resonanzprinzip uns zusammengetan haben und gemeinsame Veranstaltungen machen. Seit 3 Jahren schon sind wir zusammen unterwegs und lernen immer wieder über diese Themen. Das ist ein Feld, was mir auch sehr viel Freude bereitet. Dann bin ich im Vorstand, im Erweiterten vom WIN-Wirtschaftsnetzwerk und das macht auch sehr viel Spaß, auch da solche Impulse reinbringen zu können. Ich glaube, das sind im Moment bei mir so die Kerntätigkeiten.
Mhm. Ja, im WIN-Wirtschaftsnetzwerk koordiniere ich die Arbeitsgruppe Technik, Innovation, Forschung.
Mhm.
Das passt natürlich auch zum Thema, was wir ansonsten tun. Und ich habe das Thema Gleichstellung erst so die letzten Jahre für mich entdeckt, ist das falsche Wort, so Erkenntnisse. Gehabt und auch mein eigenes Denken hinterfragt, reflektiert und ich bin gerade dabei, ein HeForShe-Netzwerk im Saarland aufzubauen. Mhm. Das läuft auch an und da sind wirklich sehr interessante, engagierte und interessierte Männer auch dabei und engagiere mich bei UN Women Deutschland auch
schön
als HeForShe
Mhm. Ja, cool. Also womit wir uns ja täglich beschäftigen, ist das Thema Veränderung. Und ein wesentlicher Punkt der unserer gesellschaftlichen Veränderungsprozesse muss das Thema Frauen sein.
Ja,
also Gleichwertigkeit von Geschlechtern, von Menschen und Chancenzugang für alle. Also natürlich nicht nur in Deutschland, sondern am liebsten überall. Aber ich glaube, da anfangen, wo man selber irgendwie klar, wirken kann, klar. Wenn wir das alle tun, ist es schon längst erledigt.
Ja, ja, ja.
Also da steht das Saarland, das ist ja auch einer der wesentlichen Faktoren in der Transformationsstrategie des Saarlandes. Ja? Also wir brauchen einfach viel mehr qualifizierte Arbeitskräfte und wir haben viele Frauen, die deutlich mehr arbeiten wollen und können und haben aber eine berufliche Situation und eine gesellschaftliche Situation, die das nicht zulässt. Und wir wären echt bescheiden unterwegs, wenn wir das nicht ändern würden. Ja?
Mhm.
Und Veränderung entsteht ja nicht aus Spaß an der Sache, sondern aus Leidensdruck am Ende, weil es hat Kosten. Aber ich glaube, im Moment ist auch die Wahrnehmung und der Druck hoch genug, dass sich wirklich was verändert. Und das macht auch Spaß, da dabei zu sein, das zu unterstützen.
Und last but not least sind wir Mitglied im EastsideFab.
Ja.
Und genau, da wollen wir uns natürlich auch engagieren.
Ja, genau. Sonst wäre ja diese Folge auch gar nicht zustande gekommen.
Macht das ja auch keinen Sinn.
Ja, genau, genau.
Ja, ja. Auch das ist ein tolles Netzwerk.
Ja, genau. Sehr schön. Ja, ich habe gerade im Kopf gedacht, also zu dem Empowerment beziehungsweise Female Empowerment Thema müssten wir eigentlich nochmal eine gesonderte Podcast-Folge machen.
Sehr gerne.
Weil das haben wir jetzt so kurz nur angerissen und eigentlich hat das noch viel mehr Raum verdient, finde ich.
Und gerade aus der Perspektive der Männer, ne, das finde ich gerade,
ja,
also
auch gut.
Wenn ich da so zugucke, ich finde das so spannend, was der Paul da macht, auch mit den Mitstreitern hier im Saarland. Also auch Männer, die sich echt mutig in das Thema reinbegeben. Aber darf ich das sagen? Ihr habt auch einen Safe Space.
Ja.
Also vielleicht erzählst du das.
Ja, Safe Space heißt, wir müssen ja erstmal ausloten, wo stehen wir denn?
Ja.
So als Männer auch und wie stehen wir denn zu dem Thema?
Ja.
Und das ist einfach wichtig, dass man auf Augenhöhe auch mal Themen besprechen kann, ohne mit dem Rücken an der Wand zu stehen, sondern einfach mal so die eigene Sicht auf die Dinge aussprechen kann, gemeinsam reflektieren kann. Denn ich habe viele Erkenntnisse auch erst über Dialog bekommen und vieles habe ich einfach nicht gewusst.
Ja. Ja, ja,
so, das heißt, wenn wir uns gegenseitig da auch bestärken, befruchten, dann führt das zu Erkenntnis. Und wenn wir da auch eine gewisse Überzeugung haben, dann wollen wir damit auch in die Welt gehen und hoffentlich noch weitere Männer für das Thema begeistern und ihnen und dem Thema auch den Schrecken nehmen, den manche Männer da haben, wenn das Thema Gleichberechtigung irgendwie im Raum ist.
Ja, das ist leider meistens so, ne, dass man da halt erstmal so abgeschreckt ist und sich denkt, oh, das können mal die Frauen machen. Wir machen da jetzt irgendwie nicht mit.
Ja, oder es hört sich irgendwie sowieso ein Gegeneinander an, ein Kampf um die wenigen Führungspositionen, die es nur gibt und so. Also, und das ist ja Unsinn. Es geht ja darum, gemeinsam einen Weg zu finden, wie wir ein neues und für alle schöneres Miteinander finden. Ne? Also auch zum Beispiel in dem Fall dann Führung und Führungsposition so einfach mal neu zu denken, so dass es auch Männern viel mehr Freiraum gibt, auch vielleicht das Thema Familie viel intensiver leben zu können. Also das ist ja auch ein Bedürfnis. Ne?
Ja. Also ich merke schon, wir machen dazu nochmal eine gesonderte Folge.
Und ich habe gerade gesagt Familie und so, da fiel mir ein, wir haben gar nicht erwähnt, dass wir auch verheiratet sind. Genau.
Nee, haben wir nicht.
Ja, vielleicht müssen wir das noch sagen. Genau, wollten wir eigentlich nicht verheimlichen, aber wir sind, glaube ich, eher als PartnerInnen unterwegs.
Ja, wir sind auch verheiratet.
Ja.
Das auch,
wird dann am Rand zu erwähnen.
Genau, es wird am Rand zu erwähnen. Das ist schon auch eine zusätzliche Anforderung, sage ich mal. Ne?
Wie meinst du das jetzt?
Genau. Ja, zusammenarbeiten.
Ich glaube, jetzt müssen wir das Mikrofon abschalten.
Das wird später nochmal geklärt.
Im positiven Sinn.
Genau. Ich habe tatsächlich noch eine kleine Überraschung. Ich weiß nicht, ob ihr das gelesen habt, aber ganz unten stand, es gibt noch ein abschließendes Spiel.
Oh oh.
Und das habe ich natürlich geheim gehalten, was da auf euch zukommt, weil es sollte ja eine Überraschung sein.
Mhm.
Ihr solltet euch noch nicht darauf vorbereiten können. Es gibt Ruhm und Anerkennung zu gewinnen. Also solltet ihr euch beide anstrengen.
Ja.
Es wird ein Quiz sein. Es gibt immer drei Antwortmöglichkeiten. Insgesamt stelle ich euch 5 Fragen. Und es geht um Veränderungsdruck, Unternehmenskultur, Innovation. Und ich bin mal gespannt, wie gut ihr Sachen einschätzen könnt.
Schauen wir mal.
Ja, ich würde sagen.
Und wir treten gegeneinander an, ja, oder wie?
Natürlich.
Und wer zuerst antwortet, hat gewonnen?
Nee. Also ihr gebt beide eine Antwort ab, A, B oder C. Und dann sage ich euch, was richtig war.
Okay.
Gut. Dann starten wir mit der ersten Frage. Wie viel Prozent der Führungskräfte glauben, dass Veränderungsdruck Innovation fördert? A, 35%, B, 62% oder C, 80%?
C, würde ich sagen. Also,
doch ein hohes Bewusstsein,
ja,
dafür?
Ja, würde ich.
35%.
35.
Guck mal, da wir sind ganz unterschiedlicher Mann. Klasse. Und
wir treffen uns in der Mitte. Nee. Es sind 62.
Klasse.
Ja. Frage 2. Wie viel Prozent der Unternehmen geben an, dass eine innovationsfreundliche Unternehmenskultur entscheidend für ihren Erfolg ist? Sind es A, 40%, B, 65% oder C, 82%?
In dem Fall wäre ich ziemlich konservativ. Da glaube ich, ist es A, also die niedrigste Zahl.
Ich auch.
Ja? Ist tatsächlich die höchste.
Sorry.
80%.
Krass.
Mhm. Ist eine relativ aktuelle Umfrage tatsächlich. Wir kommen
die Frage ist, wie die echte Welt aussieht.
Ja, 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 genau.
Ja, ja.
Nicht ganz sicher.
Immer Einschätzung,
ja, Wunsch und
Realität.
Wirklichkeit.
Weil Buzzword, Innovationsfreudigkeit.
Ich weiß, eher wirklichkeitsgetrieben.
Genau. Und da haben die...
Ja, dann merkt ihr, ihr seid halt direkt am Unternehmen.
Ja, nee, weil das Tagesgeschäft und was jetzt ansteht und was der Markt fordert und so, das hat dann häufig nichts mit Innovation und so zu tun. Ne? Okay, aber...
Interessant.
Ja, könnt ihr ja mal beim nächsten Workshop überprüfen bei euren
Gute
Kunden.
Gute Idee.
wir kommen zur letzten Prozentfrage, sage ich mal. Wie viel Prozent der MitarbeiterInnen geben an, dass sie sich von ihrer Führungsebene ermutigt finden, fühlen, innovative Ideen einzubringen? Sind es A, 30%, B, 55% oder C, 80%?
Ich glaube, das liegt am Wetter heute. Es regnet, es ist duster.
Also, ich hoffe, es sind 55.
Ja, ich bin auch wieder bei 30. Ich bin ja eher so pessimistisch. Ja.
Also die Umfrage ist sehr positiv ausgefallen. Es sind wieder 80%. Und ihr habt noch keinen Punkt.
Nein, nicht. Ja, aber immerhin zusammen daneben.
Ja, genau. Genau. Aber das muss ja gar nichts heißen. Wir kommen zur vierten Frage, zur vorletzten Frage. Wer ist als Vater der KI bekannt? KI, ne, ein großes Thema aktuell. Ist es Aristoteles? Ist es B, John McCarthy oder C, Ronald Fisher?
Keine Ahnung.
Bei McCarthy fällt mir der Erfinder der Les Paul-Gitarre ein. Ich bin der Gitarrist. Der hat das Patent angemeldet.
Also, nee. Keine Ahnung.
Gar nichts? Nee.
Ist das wichtig?
Nö. Okay. Aber es ist B. Ich dachte, ich bringe das Thema KI einfach mal mit rein. Es ist B, John McCarthy.
Die Zusatzinformation, wie gesagt, der Erfinder der Les Paul-Gitarre. Ich glaub, 1954, Patentanmeldung, McCarthy.
Ja. Gut, siehst du? Wunderbar. Genau.
Auch wunderbar unnützes Wissen.
Ist so. Letzte Frage tatsächlich. Deutschland ist als Land der Tüftler bekannt. Wie viele Patente werden durchschnittlich pro Tag angemeldet? Sind es 185, 21 oder 95?
Also ich weiß, dass wir im Schnitt international nicht so super dastehen. Also eher miserabel, ja.
Okay.
Pro Tag?
Mhm.
Du hast gesagt 21,
95 oder 185? Man muss da auch sehen, es wird ja vieles dann auch gar nicht umgesetzt, vielleicht. Ja. Ne?
Ich gehe mal aus mir raus. Ich sag mal 185.
Mhm. Dann sage ich 95, damit wir vielleicht die Quote erhöhen, wenigstens gemeinsam einen Treffer zu landen.
Also ich hatte mein Opa, das ist ja schon viele Jahre her, der hat regelmäßig Patente angemeldet. Ich glaube, keinen einzigen. Ja, ja, der hat so, wie man Reißzwecken aus der Wand zieht. Und so. Der war so ein Bastler. Aber der hat da Patentanmeldungen ausprobiert. Also von daher glaube ich, da gibt es viele Leute, die so ganz einfache Dinge als Patent anmelden.
In meiner Familie gibt es auch ein Patent. Das kann man sogar googeln. Und zwar hat mein Urgroßvater die Seilbahn erfunden.
Oh.
Ja. Der Adam von Wiebe, das kann man auch, wenn man Seilbahn und Wiebe googelt, dann kommt man also auf die Seilbahnhersteller, die, also da bei meinem Papa hängt so ein großes Patent, das ist so mit Tusche und Kupferstich und also das sieht richtig schick aus mit der Zeichnung, wie funktioniert eine Seilbahn und so. Also ich sag trotzdem 95.
Okay.
Du wolltest jetzt nur ablenken davon, weil du jetzt verlierst.
Stimmt, ja. Tatsächlich so, Paul hat gewonnen.
Super, bravo. Ein Punkt.
Aber ja, das ist das blinde Huhn, das finde ich auch.
Ja, ja, aber ich muss auch echt immer sagen, also die Quiz sind immer schon sehr schwer für alle. Ist nicht nur bei euch so.
Wobei die ersten Fragen, ich, wie gesagt, meine Erfahrung ist
ja,
die andere.
Genau, genau. Ja.
Sowohl aus Unternehmen, ja, als Mitarbeitender, ja, als auch als...
Ja. Aber es ist ja schön, wenn es da auch andere Zahlen zu gibt.
Genau, genau.
Genau, wir kriegen bestimmt einen Trostpreis.
Ja, den gibt es bestimmt.
Super.
Sehr gut, dann sind wir am Ende angekommen. Ich freue mich sehr, dass ihr beiden mitgemacht habt. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht.
Ja.
Ich hoffe euch auch. Und ich hoffe, die ZuhörerInnen haben auch ganz viel mitnehmen können. Und dann hören wir uns bei der nächsten Empowerment-Folge wieder.
Yes, das machen wir.
Ja.
Danke. Danke
dir. Danke dir, Luise.
Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch genauso viel Spaß gemacht wie mir. Lasst uns doch gerne ein Feedback da oder auch eine positive Bewertung auf dem Streaming-Portal eurer Wahl. Dieser Podcast ist eine Produktion des Vereins Eastside Fab. Wir sind ein Innovation Hub im Osten Saarbrückens und richten uns an alle, die begeistert Innovationen in der Region vorantreiben möchten. Alle Informationen findet ihr unter www.eastsidefab.de. Wir freuen uns auf das nächste Mal mit euch.